WDR 5. Neugier genügt. Mit Randy Krott.
Und mit meinem Gast heute in der Redezeit, das ist Eberhard Neugeboren. Und er hat eigentlich Grund, dreimal zu feiern in diesem Jahr. Nordrhein-Westfalen wird 70 Jahre alt. Die Stiftung Umwelt und Entwicklung wird 15 Jahre alt. Das ist die Nordrhein-Westfälische Stiftung, deren Geschäftsführer er ist. Und er selbst feiert demnächst den Ruhestand. Also da sind Sie ziemlich in Feierlaune. Kommen Sie hierher, oder?
Ja, das ist natürlich schon ein gewichtiger Anlass, wobei das mit dem Ruhestand immer so zwei Seiten hat. Ich habe diese Arbeit bei der Stiftung sehr, sehr gerne gemacht. Sie hat sehr meinen ganz persönlichen und auch politischen Leidenschaften entsprochen. Und ich denke, dass ich das ganz gut gemacht habe. Aber nach so langer Zeit ist jetzt auch, glaube ich, gut. Und insofern hat für mich der kommende Ruhestand auch seine Attraktionen.
Kommender Ruhestand, Sie sind jetzt noch in Arbeit.
Es ist, das ist richtig.
Bis Ende Oktober werden Sie dort noch arbeiten. Ja, Sie sind Geschäftsführer der Stiftung Umwelt und Entwicklung. Welche Fähigkeiten muss man mitbringen, um diesen Job zu machen?
Also zunächst mal muss man diese Handlungsfelder, in denen die Stiftung unterwegs ist, kennen und sie natürlich auch mögen. Das ist Umwelt, Naturschutz, das ist entwicklungspolitische Arbeit, das ist interkulturelles Lernen, das ist auch fairer Handel. Und man braucht da sicherlich einige Kompetenzen, aber diese Handlungsfelder zusammengenommen sind natürlich schon ein sehr breites Portfolio. Und insofern sind wir da immer bei allen Spezialkenntnissen, die wir auch haben, auch eher Generalisten. Das ist das eine, das Fachliche. Das andere ist, dass man was von projektförmiger Arbeit verstehen muss. Wir sind eine Fördereinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen und unterstützen Projekte anderer Organisationen in diesen Handlungsfeldern mit Geld, auch mit Beratung. Und die Weisheit unserer Stifter hat vorgesehen, dass wir nur Projekte fördern dürfen, nicht aber die Daueraufgaben solcher Organisationen. Und da halten wir uns auch dran.
Und insofern, also Projekt heißt in der ersten Phase?
Projekt heißt, es gibt einen definierten Anfang, ein definiertes Ende und es gibt klare, beschreibbare Zielgruppen, es gibt einen klar beschreibbaren Inhalt und es gibt in der Regel auch ein klares Budget und eine klare Kostenstruktur für ein solches Projekt, also die Abgrenzbarkeit. Und uns ist dann auch immer wichtig der innere Zusammenhang, also ein zusammenhangloses Mischen aller möglicher Aktivitäten würde bei uns nicht die Kriterien eines Projektes erfüllen.
Was meinen Sie mit innerlichem Zusammenhang? In welchen Inhalten muss es passen? Zu den Themen, die Sie vorhin aufgezählt haben?
Zu diesen Themen muss es sowieso passen, sonst kommen wir nicht zum Zuge. Aber wenn jemand auf der einen Seite irgendwo an einer Bachrenaturierung arbeitet und auf der anderen Seite in dem sogenannten gleichen Projekt dann irgendwie unbedingt jetzt fair gehandelten Kaffee unter die Leute bringen will und so etwas, da gibt es keinen inneren Zusammenhang. Also insofern brauchen wir so einen inhaltlichen Zusammenhang.
Sagen Sie uns ein Beispiel, vielleicht eines der Projekte, die Sie zuletzt
genehmigt
haben.
Ich mache mal ein Beispiel, eine afrikanische Migrantenorganisation wollte in der Stadt, in der sie tätig ist, ihre Kultur und afrikanische Kultur und Lebensweise vorstellen und hat eine Afrika-Woche veranstaltet. Und jetzt tauchte in diesem Konzept plötzlich ein Bestandteil auf, wo es darum ging, sich mit den gesundheitlichen Risiken der Hautbleichung auseinanderzusetzen, die afrikanische Frauen gelegentlich bevorzugen. Und da haben wir dann gesagt, wenn ihr euch an die hiesige Mehrheitsgesellschaft wendet und eure Kultur und so weiter vorstellt, die Verhältnisse in eurem Land bekannt macht oder euren Ländern, dann passt das überhaupt nicht zu bestimmten Problemen, die ausschließlich innerhalb der afrikanischen Community zu verhandeln sind. Wir haben gesagt, da fehlte uns der innere Zusammenhang und auch der zielgruppenmäßige Zusammenhang.
Das heißt, Sie haben gefördert, dass die sich vorgestellt haben?
Ganz genau. Wir haben die Afrika-Woche gefördert.
Die Afrika-Woche gefördert, aber minus Hautgleichungsgeschichte.
Ganz genau, minus diesem Handlungsbestandteil, den die da auch vorgesehen hatten.
Was ist so ein weiteres Projekt, an das Sie sich vielleicht besonders gerne erinnern, was Sie in letzter Zeit gefördert haben?
Also da gibt es eine ganze Masse. Ein Projekt, das erzähle ich jetzt auch, weil es ein Stück weit auch in einem Raum stattfindet, der politisch umstritten ist. Das ist ein Bildungsprojekt im Zusammenhang mit der Auswilderung von Wiesenten im Südsauerland, in den Wittgensteiner Wäldern. Dort hat ein Verein, Wiesent Welten Wittgenstein, hat eine Herde von Wiesenten ausgewildert, die sich jetzt mittlerweile völlig frei in den Südsauerländer Wäldern bewegen und auf den Widerstand einiger Waldbesitzer stoßen. Frei lebende Wiesente schälen in bestimmten Jahreszeiten gelegentlich Bäume und ernähren sich unter anderem mit von den Rinden. Das ist nicht dramatisch, da ist Rotwild meistens viel stärker, also führt zu viel stärkeren Schäden. Aber trotzdem, dieses ganze Projekt, diese Auswilderung der Wiesente passt bestimmten Leuten nicht.
Und das hatten Sie bewilligt, dieses Projekt.
Und deswegen wird dieser Trägerverein ist verklagt worden. Und gleichzeitig gibt es neben dieser ausgewilderten Herde noch ein großes Gehege, in der eine kleinere Herde lebt, die Tiere nicht dafür geeignet sind, dass sie ausgewildert sind, weil sie zu lange in Gefangenschaft gelebt haben oder was auch immer. Und am Rande dieses Geheges, was von ganz vielen Spaziergängern und Touristen besucht wird, gibt es jetzt ein Bildungszentrum, dessen Bau wir unterstützt haben und was sich großen Zuspruchs erfreut. Und dieses ganze Arrangement, was da zustande gekommen ist, stärkt mittlerweile den Tourismus da in der Gegend. Der Rothaarsteig gewinnt mittlerweile eine Attraktivität, weil man erstens gelegentlich dort Tiere aus dieser wilden Herde sehen kann und zweitens eben dann auch dieses Gehege besuchen kann oder in diesem Bildungszentrum sich zusätzlich informieren kann. Und ich hoffe jedenfalls, dass dieser Verein mit seinem Projekt letzten Endes sich juristisch durchsetzt. Es kann sein, dass das bis vor den Europäischen Gerichtshof geht, weil das ist ein Präzedenzfall, ab wann so ausgebildete Tiere herrenlos sind und sozusagen die Verantwortung derer, die sie mal dorthin gebracht haben, endet. Aber das ist halt juristisch ungeklärt. Mhm. Also das ist ein schönes Projekt, was, wie ich finde, bisher erfolgreich läuft, aber eben unter diesen rechtlichen Risiken steht.
Das ist ein Projekt aus diesem ganzen Themenspektrum, was Sie aufgemacht haben, das sehr groß ist, wie Sie vorhin schon angedeutet haben. Die Stiftung ist entstanden im Jahr 2001, also seit 15
Richtig,
Jahren.
Ja.
Damals hat die UN auch so ein Nachhaltigkeitskonzept beschlossen. Ist die Stiftung so in dem Gedanken gegründet worden auch?
Also ich verstehe Sie so, dass Sie jetzt auf die Nachhaltigkeitsagenda der UN anspielen. Die ist 1992 in Rio unter dem Namen Agenda 21 beschlossen worden. In dem Verständnis, dass das ein globales Programm für das 21. Jahrhundert ist. Und ja, in der Tat, in dieser Tradition stehen wir. Das war auch damals ein großer Fortschritt, unter anderem, weil Umwelt- und entwicklungspolitische Fragen zusammengesehen wurden, die eigentlich vorher eher unverbunden miteinander verhandelt wurden. Insofern ist das auch in diesen ganzen im weitesten Sinne Entwicklungsfragen der Welt ein wichtiger Meilenstein, dass eben gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Entwicklung auch im Kontext von ökologischen Fragen gesehen wird. Es hat allerdings ein bisschen gedauert, bis die hiesigen Nichtregierungsorganisationen sich das so richtig zu eigen gemacht haben. Und wir hatten damals in den 90er Jahren eine Situation, dass es für sehr viele Zwecke Fördermöglichkeiten gab und solche Förderinstitutionen. Aber diese Zwecke der Umwelt, des Naturschutzes, der entwicklungspolitischen Arbeit, da gab es eigentlich eine sehr, sehr schwache Förderkulisse, wie die Experten sagen. Und die einschlägigen Verbände und Nichtregierungsorganisationen, kleine wie große, kirchliche wie weltliche, haben sehr lange darum gekämpft, dass es dort bessere Förderinstrumente gibt. Und dem ist dann nach vielen Wolten und Umwegen sind dann einzelne Bundesländer dem gefolgt. Nordrhein-Westfalen war sehr spät dran damit und hat halt dann 2001 die Gründung dieser Stiftung beschlossen.
Unter guten politischen Vorzeichen, was Ihre Arbeit und Ihre Ausrichtung anbelangt, rot-grün, kann man sagen, es war ein grünes Projekt? Es war ein,
das ist man zunächst soll sagen, mal so wahrgenommen
Wolfgang
worden.
Clement,
leider,
der
muss ich sagen.
Ministerpräsident hat es den Grünen zum Geschenk gegeben,
ja,
wird erzählt.
Also, der Ministerpräsident hieß damals Wolfgang Clement. Meine Wahrnehmung war, dass das jetzt nicht unbedingt sein Lieblingsbaby war. Es ist in der Tat von den Grünen durchgesetzt worden in den Koalitionsverhandlungen. Es ist aber keine grüne Erfindung gewesen, sondern es ist ein Anliegen der Nichtregierungsorganisationen über lange Zeit gewesen. Und na klar sind diese Themen, für die wir da sind, sind sicherlich dichter bei grünen Anliegen als bei, was weiß ich, Wirtschaftsliberalen oder sonst etwas.
Deshalb gab es auch Probleme dann 2005, als die Regierung gewechselt hat.
Das ist richtig.
Und als dann Schwarz-Gelb an die Macht kam in Nordrhein-Westfalen, da sollten Ihnen oder sind Ihnen die Mittel gekürzt worden und Sie bekamen Gegenwind.
Wir wurden im politischen Raum als ein grünes Vorhaben wahrgenommen und das ist uns dann ein wenig auf die Füße gefallen. Und wir haben dann innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viel Geld verloren. Also wir waren damals abhängig von einer dieser staatlichen Sportwetten, die zunächst mal sehr erfolgreich war, dann aber stark in ihren Umsätzen zurückging. Deren Erlöse werden an die werden von der Landeslottogesellschaft an das Land abgeführt und daraus wurden verschiedene gemeinnützige Zwecke gefördert, wir auch. Das ging zurück und dieser Effekt wurde dann noch massiv verstärkt auf Wunsch einer der Regierungsparteien.
Und, ich glaube, es war die FDP.
Es war die FDP. Man muss dazu sagen, dass jedenfalls in meiner Wahrnehmung zu der Zeit das Verhältnis zwischen Liberalen und Grünen auch ausgesprochen schlecht war hier im Land. Und jedenfalls sind wir da in sehr schweres Wasser gekommen und im Grunde genommen gab es seitens der FDP den Wunsch, dass wir verschwinden sollen.
Nun haben die auch gesagt, ich habe das nochmal nachgelesen, da gibt es so Äußerungen, Mensch, was fördern die, das ist eine bestimmte politische Ausrichtung und haben dann da weiter drauf rumgeritten. Beispielsweise, warum muss man teure Kameras fördern, die dann nachts die Siebenschläfer beobachten? Was sind das für Projekte? Wo gehen da Steuergelder? Sie haben gesagt, sie finanzieren sich über die Lotterien, aber auch über Steuermittel natürlich.
Also der Abgeordnete Witzel, der das jetzt aufgebracht hat, steht in der Tradition dieser damaligen Angriffe. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, was er da angegriffen hat. Er hat auch keine Ahnung von all den Projekten, die er da öffentlich genannt hat und irgendwie versucht hat zu skandalisieren. Es ging bei dem Projekt um Biodiversität und um umfängliche Bildungsangebote an Schulen und an außerschulische Träger, die auch die auf den Weg gekommen sind und auch recht erfolgreich war. Und ein kleines Element davon war, dass man eben in solchen Nistkästen von Siebenschläfern rückseitig so kleine Kameras, so wie Webcams eingebaut hat. Und das hat dem Projekt bei Kindern und Jugendlichen eine große Attraktivität gegeben, ist aber eigentlich so ein kleines Bonbon nur in dem Projekt gewesen. Und dieser Landtagsabgeordnete meinte nun, sich darüber besonders aufregen zu müssen. Zusammen mit ein paar anderen Projekten, von denen er eigentlich ebenso wenig Ahnung hatte.
Die Stiftung hat überlebt, trotz allem Gegenwind und den schweren Gewässern, die Sie vorhin geschildert haben. Wie gesagt, sie finanziert sich unter anderem durch Lotterien. Ich gucke jetzt hier, fairer Handel ist so eines ihrer Themen. Und man finanziert sich durch Lotteriegelder, durch Sportwettengelder. Ist das manchmal ein komisches Gefühl?
Zunächst mal, es sind nicht nur diese Sportwettengelder. Diese damalige Sportwette spielt heute in diesem ganzen Geschäft praktisch überhaupt keine Rolle mehr. Und es ist vor längerer Zeit dann von der Landesregierung ein Pool gebildet worden von verschiedenen Glücksspielen und Wetten. Und diese ganze, also wie unsere Ausstattung mit Geld begann, hat die Landesregierung zugleich beschlossen, dass auch Institutionen, die Spielsucht bekämpfen, Geld bekommen. Das geht sozusagen parallel. Da kann man sagen, okay, da ist dann das Gewissen beruhigt worden. Aber ich glaube, dass das auch eine wichtige Sache war.
Na, Sie können das jetzt auch öffentlich also das auch nicht sagen, dass Ihnen das manchmal ein bisschen komisch vorkommt.
Nein, das existiert einfach. Ja. Und die von den Landeslottogesellschaften organisierten Spiele führen sehr viel Geld an gemeinnützige gesellschaftliche Zwecke ab. Sie zahlen nebenbei auch Steuern. Und das sind viele 100 Millionen Euro pro Jahr. Und die Landesregierung hat damals dann so einen Pool gebildet, der so irgendwas bei 90 Millionen ist, wo 6 aus 49 noch nicht mal drin war. Die größte aller Lotterien. Und aus der dann ganz viele verschiedene Handlungszwecke gefördert wurden, Dombauvereine unter anderem.
Machen wir da jetzt ein Häkchen dran und kommen zu Ihnen und zu Ihrem Lebensweg. Ich habe schon vor 11 gesagt, die Eckdaten, als ich in die reinguckte, sah ich, studiert Pädagogik, Soziologie haben Sie, Eberhard Neugeboren, Sie wollten Lehrer werden?
Das war ursprünglich die Absicht, ja.
Warum sind Sie es nicht geworden?
Also zunächst mal war das eine Zeit, in der ungefähr 90% aller fertig ausgebildeten Lehrer keinen Platz im Schuldienst fanden. Von meinem Referendarsdurchgang dort in Hamburg mit ungefähr 225 haben in der Tat 250 haben insgesamt 25 einen Platz im Schuldienst gefunden. Zwischen Helgoland und Göttingen sind die damals eingestellt worden. Und ich bin vom Lebensalter halt jemand, der aus dieser 68er-Bewegung gekommen ist und habe mich auch während des Studiums und dieser Zeit durchaus auch politisch betätigt. Das hat der Schulbehörde in Hamburg auch nicht so gefallen.
Es war die Zeit der Berufsverbote.
So ist es. Ich hatte kein explizites Berufsverbot. Nein, hatte ich nicht. Aber der damalige Schulrat hat gesagt, ich hätte auf die nächsten 10 Jahre keine Chance, einen Platz im Schuldienst zu bekommen.
Also war das bei Ihnen inhaltlich begründet? Sie haben dann ganz pragmatisch gesagt, ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen. Sie haben sich umschulen lassen zum Informatiker und sind
richtig
Dann als politisch eher links stehender Mensch ausgerechnet beim Springer Verlag gelandet.
So ist es. Ich habe das nun nicht als politische Arbeit verbunden bei diesen eher damals unbeliebten Medien auszuarbeiten, aber hatte damit auch kein Problem. Also 80 bis 90% der Menschen können sie nicht unbedingt 100%ig mit den Produkten ihrer Arbeit identifizieren. Und ich habe so gedacht, warum soll mir das da viel anders gehen? Und ich habe dann gelernt, dass meine Kollegen bei Springer doch auch interessante Menschen waren und nicht nur irgendwelche reaktionären Monster. Und die Arbeit hatte ihre intellektuellen Herausforderungen. Ich habe da sehr viel gelernt und habe das eine Weile auch ganz gerne gemacht und konnte das ohne Probleme verbinden mit außerberuflicher politischer Arbeit. Eher mehr in dem entwicklungspolitischen Bereich, aber auch im umweltpolitischen Bereich. Es war eine bewegte Zeit. Mir fallen jetzt sofort so große Brockdorf-Demonstrationen und solche Dinge ein, die ich da miterlebt habe und zum Teil mitorganisiert habe. Und das ließ sich alles bestens verbinden mit diesem Job, den ich da hatte.
War aber dennoch die Zeit endlich bei Springer? Wir wollen das, es gab, warum haben Sie da aufgehört?
Naja, also ich hatte da irgendwann mal keine wirklichen Entwicklungsperspektiven. Außerdem hat es einen sehr tiefgreifenden Generationswechsel im Konzern gegeben. Es war eine Zeit, wo man den Eindruck hatte, dass die End-30er dort die Macht übernehmen. Matthias Döpfner, der heutige Vorstandsvorsitzende, war 39, als der Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns wurde.
Und Sie waren so alt? Wie alt
dann? Ich wurde dann, war dann 50 und drüber. Und ich hatte da Aufgaben, wo man mich durchaus noch brauchte, aber wir kriegten dann Vorgesetzte, die hatten waren 20 Jahre jünger, hatten in den USA studiert, da auch ein bisschen gearbeitet, kamen dann in den Konzern und haben da ihre Effizienzsteigerungsaufgaben durchgesetzt und haben sich dann nach 2-3 Jahren auf die nächste Karrierestufe irgendwo anders hin davon gemacht und mussten nie die Verheerungen, die sie im Geschäft angerichtet haben, selber ausbaden. Und es war einfach nur noch unangenehm. Wir waren mit sich ausschließenden Anforderungen konfrontiert und auch meine, also Kollegen meines Alters wurden dann so nach und nach rausgedrängt. Ich nicht. Aber
ein Problem, was Sie mit vielen, vielen Menschen teilen in diesem Land. Aber Sie hat auch das nicht entmutigt, wie auch schon die Nichtanstellung als Lehrer, sondern Sie sind dann in die Funktion gekommen, die Sie auch jetzt noch innehaben, nämlich als Geschäftsführender der NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung und haben da ganz lange Arbeit jetzt geleistet. Jetzt stehen Sie kurz vor dem Ruhestand. Wenn Sie zurückgucken, Sie haben gesagt, ich musste da Fähigkeiten haben und die waren sehr breit angelegt. Sie haben ein bisschen geschildert, dass Sie diese inhaltlichen Themen über lange, lange Jahre immer begleitet haben, schon während des Studiums und danach, auch während der Arbeit als Informatiker. Sie haben nie aufgehört. Sie haben also immer weiter sozusagen das Fass gefüllt mit dem Wissen, was Ihnen dann geholfen hat in dieser Funktion, die Sie jetzt noch innehaben. Wenn Sie mal zurückgucken, die Bereiche Umwelt, Naturschutz, fairer Handel, Entwicklungspolitik, die ganzen Fachgebiete, die ganzen Projekte, einige haben wir ja benannt, haben Sie benannt. Was war das, worauf Sie am meisten stolz sind, wo Sie sagen, das hat wirklich nachhaltig was gebracht? Vielleicht jetzt mal kein Tierbeispiel, da hatten wir jetzt schon einige, um zu sehen, dass Sie auch noch in den anderen Bereichen tatsächlich tätig sind.
Also zunächst mal ist es, glaube ich, tatsächlich die relative Stabilität, in der die Stiftung heute dasteht. Also wir können eine Menge. Das ist ein tolles Team, mit dem ich da arbeite, die eine hohe Kompetenz haben und auch mit der Vielfalt der unterschiedlichen Themen kompetent umgehen können.
Aber es sind so kleinere Projekte alles, ne? Ja, Sie sind an der also Basis. Ist das eher, dass der Blick dann wird, oh, wir machen so viel schon, aber die Welt ändert sich trotzdem nicht? Oder sagen Sie, nee, ich spüre in all den Jahren, da hat sich eine Menge verändert?
Also ich finde, dass das zivilgesellschaftliche Engagement, das bürgerschaftliche Engagement in diesen Handlungsfeldern kompetenter geworden ist, besser, dass es auch entgegen dem, was der Wahrnehmung vieler anderer, dass es viele Leute sind, die sich dort engagieren. Also alleine die beiden großen Naturschutzverbände haben zusammen 100.000 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Und die sind natürlich nicht alle aktiv, aber davon, wenn da alleine 5% aktiv sind, dann sind das viele Leute. Und es gibt eine Menge kleinerer Organisationen auf der Umwelt- und Naturschutzseite wie auf der entwicklungspolitischen Seite, die dort auf dem Weg sind. Und die machen zum Teil wunderbare Arbeit. Also ich erwähne jetzt mal kleines Projekt, da hat sich so ein Verein, der nur lokal arbeitet, hat sich um Hornissen gekümmert. Hornissen, da haben viele Menschen Angst davor und nun ereignete es sich dort, dass Hornissen, also sehr nah bei Wohnungen, plötzlich ihre Nester bauten. Und aus diesem Ereignis haben die dann ein Projekt gemacht und haben informiert, welche Gefahren gehen davon aus? Wie muss man sich Hornissen gegenüber verhalten? Wie wichtig sind aber auch Hornissen für die Biodiversität, also für den gesamten Naturhaushalt. Und das ist, sind dann so Projekte, die überhaupt nicht furchtbar viel Geld kosten, die aber einfach eine gute und wichtige Arbeit machen und auch sehr viel Spaß machen. Also es ist wunderbar, diese Leute dann auch mal zu besuchen und zu sehen, wie sie sich da engagieren, auch mit welchem Stolz sie solche Dinge machen dann.
Jetzt sind wir doch wieder bei den Tieren gelandet. Aber über Ihre Arbeit kann man sich informieren auf Ihrer Homepage natürlich, die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Sie sind der Geschäftsführer immer noch, Eberhard Neugeboren, noch ein paar Tage. Ist Ihnen Angst vor dem Ruhestand?
Nein, also ich anknüpfend an den biografischen Informationen, die ich da preisgegeben habe, eben, ich habe das unwahrscheinlich gerne gemacht über diese vielen Jahre und finde auch, dass das sehr gut zu mir gepasst hat. Aber ich bin jetzt im 68. Lebensjahr und finde, dass es jetzt auch genug ist.
Danke, dass Sie bei uns waren, hier bei WDR 5 in der Redezeit. Alles Gute Ihnen und wenn Sie mögen, können Sie dieses Gespräch nochmal nachhören unter wdr5.de.
Vielen Dank.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.